Kreis Radio Wüste Welle, ihr hört immer noch das Lokalmagazin live auf der 96.6. Wir sind in der zweiten Stunde vom Lokalmagazin und begrüßen jetzt unsere Gäste hier im Studio. Herzlich willkommen, Johann und Sebastian. Schön, dass ihr da seid.
Danke.
Hallo.
Ihr seid Schüler und hättet jetzt eigentlich was in der Schule im Unterricht?
Mathe. Ja, davor Geschichte noch, ja.
Zwei Sachen dürft ihr jetzt verpassen wegen der Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Literatur. Ihr seid Diskutanten, wenn es darum geht, den Preis der deutschen Gymnasiasten zu verleihen an ein französischsprachiges Buch.
Richtig,
ja, genau.
Und ihr hattet dazu eine Veranstaltung.
Ja, genau. Wir hatten letzten Freitag eine Debatte. Also wir haben 4 französische Bücher zum Lesen bekommen, die wir in unserem bilingualen Kurs gelesen haben. Und da haben wir letzten Freitag bei einer Debatte eben das erste und den zweitplatzierte Buch ausgewählt, das dann in einer weiteren Debatte in Stuttgart von der Landesjury weiter das Bessere daraus entschieden wird.
Ist es fester Teil des Lehrplans oder wie seid ihr zu diesem Preis gekommen oder zu der Teilnahme?
Nein, also fester... Also das gehört nicht zum Lehrplan dazu, es hängt immer von den Lehrern ab und von der Schule, aber wir kriegen ja meistens dieses Angebot und dann werden halt gerade die Französischlehrer gefragt, ob sie das machen wollen, weil das ist auch zeitaufwendig. Da geht auch was vom richtigen Lehrplan natürlich weg, weil wir ja diese 4 Bücher lesen müssen. Das erfordert ja auch immer die Lust von den Schülern, ob die das jetzt mitmachen wollen oder nicht.
Seid ihr gefragt worden?
Ja.
Also hat eure Französischlehrerin oder euer Lehrer...
Wir wurden gefragt, ja, und wir haben alle zugestimmt.
Weil? Was reizt euch daran?
Es ist halt einerseits mal interessant, weil wir sind ja jetzt in der Kursstufe. Die Bücher, die wir sonst lesen im Französischen, sind sehr trocken, sehr philosophisch. Also gerade kam mit Kant alles vergleichen im Deutschen. Und dann halt mal wieder so Jugendbücher zu lesen, ist dann doch interessant. Vor allem, weil man dann ja sieht, was Franzosen in Frankreich gerne lesen. Ja.
Wer wählt die Bücher denn aus, die da dann quasi die 4 Bücher, die zur Debatte sind?
Ich glaube, das ist ein Komitee in Frankreich.
Aber das sind aktuell bekannte und beliebte auch.
Jugendbücher für Jugendliche von 12 bis 14, die in Frankreich gelesen werden.
Und sowas ist normalerweise nicht Stoff des französischen Unterrichts?
Nein, das ist etwas trockener.
Da geht es dann wirklich nur um Hochliteratur oder wie ist der wie kann man sich den französischen Unterricht vorstellen an Gymnasien?
Ja, bei uns ist ja jetzt ein bisschen spezieller, weil wir ja in diesem bilingualen Kurs sind auf dem Kepler-Gymnasium, aber wir schreiben ja trotzdem das gleiche Abitur. Das heißt, die Sternchenthemen sind gleich und es sind halt doch so Sachen wie Maupassant, Camus und Sartre. Das ist dann halt doch etwas schwerer und auf der intellektuellen Ebene ein bisschen höher.
Was ist der Unterschied zwischen normalen Französischkurs und dem bilingualen?
Also wir im bilingualen Kurs haben ja nicht nur Französisch, dann in einer eigenen gesonderten Gruppe, also wir sind nur 8 Leute, das ist wohl noch relativ viel, die J2, also die Klasse über uns im bilingualen Französischkurs sind nur 6 Leute und wir haben dann noch zusätzlich Geschichte, Gemeinschaftskunde und Erdkunde auf Französisch.
Ah, da gehen andere Fächer, werden dann auch auf Französisch unterrichtet.
Genau, ja. Genau, mit dem Ziel halt, dass wir sozusagen ein Doppelabitur haben, das heißt wir werden am Schluss unser deutsches ganz normales Abitur haben und ein Bac-S, wie als ob wir in Frankreich ein Abitur gemacht hätten.
Das gilt dann anders? Habt ihr dann andere Möglichkeiten oder was bedeutet das?
Eigentlich grundlegend ändert es ja nicht wirklich was wegen diesen europäischen, alles wird ja alles verallgemeinert, also wir können ganz normal an die Uni gehen, aber es ist halt eine Prestigesache einfach. Es macht was her, wenn man sich irgendwo bewirbt.
Und ich denke auch, wenn man bilingual studieren will, ist ein Abibac von Vorteil.
Ja.
Aber die Inhalte, sind die jetzt so weit angeglichen, dass Inhalte in Geschichte und Erdkunde in Deutschland und Frankreich vergleichbar sind?
Es sind immer, muss man immer wieder sagen, es sind immer die gleichen Lehrpläne vom Ministerium, sind natürlich vorgegeben. Aber es ist schon so, dass wir natürlich, gerade weil wir es auf Französisch haben, immer sehr oft französisch und deutsche Geschichte vergleichen. Es ist ja auch einfach, da es immer eine große Rolle spielt, aber es ist immer so hin und her.
Ja, und wir haben auch zum Beispiel in Gemeinschaftskunde 3 statt 2 Stunden und das hat ein bisschen mehr Zeit und können da vielleicht auch ein bisschen detaillierter auf zum Beispiel jetzt gerade die Präsidentschaftswahlen in Frankreich eingehen, als es der deutsche Kurs machen würde.
Aha. Wie läuft es dann so ab? Diskutiert ihr da dann auch viel?
Ja, ja.
Also,
ja, das ist, glaube ich, ganz normal, aber auch in anderen Gemeinschaftskundenkursen so.
Woher kommt denn euer Interesse für die französische Sprache und warum habt ihr euch dafür ausgewählt, euch gemeldet für diesen bilingualen Kurs?
Also ich war letztes Jahr ein halbes Jahr in Frankreich und war eine spannende Erfahrung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann habe ich eben, also ich war ursprünglich in Dusslingen am Karl von Frisch Gymnasium und dann habe ich da eben davon erfahren, dass es eben die Möglichkeit gibt, das Französisch Bilingual und das Abibac dann zu machen und dann habe ich mich da ein bisschen detaillierter darüber informiert und dann schließlich die Schule gewechselt und um da mitzumachen?
Also bei mir ist es eigentlich relativ einfach zu beantworten. Ich bin selber Muttersprachler, also war es für mich ziemlich klar. Aber gerade vor Leute wie Sebastian habe ich großen Respekt, weil es ist schon relativ schwer. Ich könnte mir es nicht vorstellen, in einer Fremdsprache Geschichte zu haben und Gemeinschaftskunde, weil das Niveau ist sehr, sehr hoch, muss man sagen.
Und was heißt es bei dir, Muttersprachler? Da ein Elternteil ist Französisch?
Ja, meine Mutter ist Französin.
Und da bist du natürlich zweisprachig aufgewachsen.
Genau. Auch schon.
Wie schafft man das als eben Nicht-Muttersprachler da auf dieses Niveau zu kommen? Wenn man jetzt 2-3 Jahre vorher Französisch hätte, würde es nicht reichen?
Also ich denke, ich hab ja ab der 6. Klasse Französisch, aber ganz normal, und ich denke, durch das halbe Jahr in Frankreich habe ich viel gelernt und ich habe auch einfach, denke ich, eine Grundbegeisterung für Französisch, dass es mir relativ leicht fällt, da was zu lernen. Und deshalb denke ich, schaffe ich das ganz gut.
Der Rest aus eurem Kurs? Sind da noch mehr Muttersprachler dabei?
Ja, wir haben noch einen anderen Muttersprachler und sonst sind es alles, also Deutsche. Also und man muss auch sagen, es sind meistens die Schüler, die einfach gut in der Schule sind. Es sind die Leute, die keine Probleme damit haben, sich zu Hause hinzusetzen und zu lernen. Weil ich glaube, das ist wirklich eine Grundvoraussetzung für den Kurs. Weil ich und der Muttersprachler, also wir zwei, wir haben selber Probleme, auch in Geschichte zum Beispiel. Also gerade, ich meine, das sind ja nicht die Themen, mit denen wir zu Hause mit unseren Eltern reden auf Französisch. Das heißt, da fehlt auch mal der Wortschatz.
Und ihr habt dann auch zweisprachige oder doppelt so viele Schulbücher?
Teilweise ja. In Geschichte haben wir 3 oder 4 Schulbücher.
Ihr habt dann Teile davon auch noch in Deutsch?
Mhm. Ja, also manchmal ist es wirklich so, dass wir die Stunden splitten oder auch teilweise ein Heftaufschrieb splitten. Aber sonst denke ich, also gerade in Geschichte bemühen wir uns, das auf Französisch durchgängig zu machen. Und in Gemeinschaftskunde ist halt problematisch. Also wenn man beim Bundestag redet, macht es wenig Sinn, das auf Französisch zu machen.
Das ist auch für die Lehrer eine ganz neue Herausforderung und ein anderer Anspruch. Wie schaffen die das? Wie seid ihr zufrieden mit denen?
Bei uns auf dem Kepler-Gymnasium ist es jetzt so, diesen Kurs gibt es erst der erste Abiturjahrgang hat ihn vor 2 Jahren gemacht und die Lehrer brauchen, glaube ich, auch eine Sonderausbildung dafür. Also man kann nicht ganz normaler Gemeinschaftskundelehrer sein und halt noch Französisch können. Nee, man muss auch irgendwie, ich glaube, in Saarbrücken an der Universität das gemacht haben.
Aber das sind keine Muttersprachler dann?
Die meisten nicht, aber sie sind sehr gut in Französisch, muss man sagen.
Da hört auch der Muttersprachler dann...
Ja, ja. Knicht. Da werde ich auch mal verbessert von den Lehrern. Also.
Und in Sachen Akzent? Gibt es da... Wie ist das dann im Französischen? Ich kenne mich, ich bin da naiv, aber ich weiß, im Englischen sind es die so ein Cockney oder was weiß ich was für Akzente. Und auch der deutsche Akzent ist da ja sehr stark rauszuhören. Wie ist das im Französischen?
Also im Französischen, die Sprache ist... Das ist eine Sprache, würde ich sagen, die sehr über die Aussprache geht. Das heißt, man hört sehr schnell... wer von wo kommt. Selbst in Frankreich merkt man, aus welcher Region jemand kommt. Das ist eine Sprache, die sehr von der Aussprache abhängt. Also viele haben einen deutschen Akzent. Selbst ich habe einen deutschen Akzent, wenn ich zum Beispiel mit meiner Familie in Frankreich rede. Man merkt, dass ich nicht ganz Franzose bin, in Anführungszeichen, ja.
Und was hörst du bei Sebastian dann raus?
Ich muss noch 2 Jahre Schule mit ihm machen. Ein Jahr, deshalb will ich mir jetzt nicht verscherzen.
Und gibt es irgendeinen Akzent, der dir besonders gut gefällt? Oder stehst du eher auf das Hochfranzösisch oder jetzt hier Stichwort Sti?
Ach so, Sti, ja, das ist kein schöner Akzent. Also jetzt bei dem Film, der italienische Akzent ist sehr lustig, also im Französischen.
Ja. Wenn Italiener
Französisch reden, genau. Das ist sehr interessant. Die Deutschen, wenn man deutsches Französisch hört, dann denkt man sehr oft in Frankreich an die Zweiten Weltkriegsfilme, weil die eben... diese Rolle halt immer haben in Frankreich, ist klar.
Immer noch, nach wie vor.
Ja, es ist halt, das ist dieses Abgehackte und für die Franzosen ist Deutsch eine sehr starke Sprache einfach.
Und so ein bisschen negativ konnotiert auch.
Auch, wobei es nachgelassen hat.
Wie kamst du denn zu deinem, zu dem halben Jahr in Frankreich? Warst du davor schon, hattest du da so eine Affinität auch für Sprache, Kultur?
Also, ich denke, ich bin relativ sprachoffen und habe auch immer Spaß an Sprachen gehabt. Es ist so, dass man eigentlich jede Klasse in der 8. Klasse einen 2-wöchigen Austausch macht. Und ich war in Troyes mit meiner Klasse und mir hat dieser Austausch unglaublich viel Spaß gemacht und ich fand das richtig tolle 2 Wochen und ich habe noch in Troyes beschlossen, dass ich länger nach Frankreich gehen möchte. Und da gab es eben die 2 Möglichkeiten, 3 Monate mit Sauzet oder ein halbes Jahr mit dem Voltaire-Programm. Und ich habe dann lange überlegt und auch mit Unterstützung von der Tutorin an der Schule habe ich mich dann für das halbe Jahr mit Voltaire entschieden.
Und hast es nicht bereut?
Nein, im Gegenteil.
Was hast du alles für Erfahrungen gemacht dort? Bist ganz normal in die Schule gegangen auch?
Ja, ich bin ganz normal in die Schule gegangen, zusammen mit meinem Austauschpartner. Allerdings, der war erst ein halbes Jahr bei mir und dann war ich ein halbes Jahr bei ihm. Allerdings waren wir nicht in der gleichen Klasse. Und also die Schule in Frankreich ist natürlich was völlig anderes. Also es ist wesentlich strenger und es werden ganz andere Akzente gesetzt. Es gibt ganz andere Themen, die wichtig sind. Und auch das Familienleben ist in Frankreich anders. Es war für mich auch eine Umgewöhnung von einem Zwei-Personen-Haushalt in einem Sechs- beziehungsweise teilweise auch Acht-Personen-Haushalt, wenn die Freundinnen da war. Also es war, man hat in vielen Bereichen was dazugelernt. Ich denke, Sprache ist das eine, aber man hat auch was über die Menschen gelernt. Und es ist eigentlich in jedem Bereich, den man sich nur vorstellen kann, lernt man eigentlich beim Austausch was.
Was kannst du da für Beispiele nennen in Sachen Strenge und andere Schwerpunkte, die in der Schule in Frankreich gesetzt sind?
So würde ich meinen Wirtschaftslehrer, also ich war in Frankreich in der Wirtschaftsklasse und hatte, glaube ich, 6 oder 8 Stunden Wirtschaft die Woche. Und er hat uns in der ersten oder zweiten Stunde damit begrüßt, dass er nur 3 Sachen von uns erwartet, nämlich arbeiten, arbeiten und arbeiten.
Und das zieht sich dann?
Das zieht sich, ja. Also es war auch so, dass in Nordfrankreich ist es ein weit etabliertes System von Privatschulen und ich war wohl nach Aussagen meiner Gastfamilie auf einer relativ guten Privatschule und da ist es dann natürlich besonders so, dass man darauf achtet, dass die Schüler auch wirklich arbeiten.
Ist das Bildungssystem in Frankreich da schon weiter aufgesplittet oder mehr privatisiert als in Deutschland?
Das ist, denke ich, eher in Nordfrankreich so. Also im Rest von Frankreich ist es, denke ich, noch so wie in Deutschland. Aber in Nordfrankreich ist es wirklich so, dass die Leute, die sich's leisten können, schicken ihre Schüler auf Privatschulen, weil die besser sind, nach deren Aussage. Ich kann es nicht vergleichen, ich war nur auf einer Privatschule und habe das wirklich sehr streng erlebt. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt eine öffentliche Schule vielleicht nicht ganz so streng ist.
Weißt du was darüber, von deiner Familie auch, über den Ruf des staatlichen Schulsystems?
Zum Beispiel jetzt in meiner Heimatstadt, wo ich herkomme, hat es 2 staatliche Schulen.
Wo ist das?
Und das ist in Rennes, in der Bretagne in der Nähe. Also in der Nähe von Rennes. Auf jeden Fall hat es in dieser kleinen Stadt nur 2 staatliche Schulen, aber 6 private. Und das macht halt den Unterschied deutlich, weil die Reputation, die staatlichen Schulen haben, sind einfach nicht so gut im Kopf. Und es hat sich so eingebürgert, dass man, wenn man das Geld hat, die Mittel hat, dann schickt man sein Kind auf eine Privatschule. Genauso wie auf den Universitäten später. Diese Grande École, die sind auch immer besser als normale Universitäten. Das ist dieses Elite-Denken, was Franzosen halt haben.
Also kann sich nur wer sich Bildung leisten kann oder so weiter auch, ja, ist dann...
Ja, leider so meistens, ja doch.
Noch mal das Familienleben, ist da eher noch alles unter einem Dach, was dann...
Also bei mir war es so, ich kam aus einem 2-Personen-Haushalt in einen 7-Personen-Haushalt, wie bereits gesagt. Das war schon eine Umgewöhnung und man ist halt auch wirklich in Frankreich teilweise bis 6, 7 oder ja, um 7 ist man dann schon zu Hause, aber man kommt halt regelmäßig erst abends aus der Schule nach Hause und dann ist es teilweise so, dass man sich mit der Gastfamilie an den Tisch setzt, man isst eine Stunde und dann muss man wieder in sein Zimmer zum Lernen. Das ist nicht immer so, aber das war teilweise so. Und dadurch ist das Familienleben natürlich eingeschränkt, aber ich denke, dass dafür am Wochenende mehr Betonung auf die Familie gesetzt wird. Und ich war auch erstaunt, also die Cousins waren fast jedes Wochenende zu Besuch oder wir waren bei den Cousins. Also ich denke, in der etwas erweiterten Großfamilie haben die Franzosen deutlich mehr Kontakt als die Deutschen. Und also das Familienleben ist vor allem am Wochenende, dadurch, dass man eben mit der Schule und mit der Arbeit, weil ja auch viele Hausfrauen oder es wenig Hausfrauen in Frankreich gibt, weil viele Frauen arbeiten, ist quasi unter der Woche wenig Platz dafür.
Und wie hast du das empfunden? War das angenehm oder schwierig, sich darauf einzustellen?
Es war eine Umstellung, aber ich fand beides interessant und ich bin aber eigentlich, ja, ich fand beides mal nett, weil sonst hat man am Wochenende, macht jeder da seine Aktivität, da ist er bei der Feuerwehr oder so und in Frankreich ist man wirklich, versucht man das Wochenende in der Familie zu verbringen.
Und hast du jetzt, nachdem du hier wieder hergekommen bist, da was geändert dran?
Nicht wirklich.
Also hattest du auch keine Probleme hier wieder dich reinzufinden?
Nee, das ging alles relativ schnell.
Das Lokalmagazin live am Montagvormittag zu Gast Johann und Sebastian vom Kepler-Gymnasium. Beide haben mitdiskutiert um den Prix de Lycéen Allemand. Verzeiht mein Französisch, ich hatte nur 2 Jahre und ist schon lange her. Da geht es darum, 4 Bücher im Unterricht zu lesen, zu besprechen und dann darüber abzustimmen auch. Es ist ein Preis, der vergeben wird.
Genau, es ist ein Preis sozusagen, der von uns deutschen Schülern an einen französischen Schriftsteller gegeben wird. Das heißt, wir als deutsche Gymnasiasten entscheiden einfach, welches Buch uns am besten gefallen hat. Und ich glaube, für die Franzosen, also als Schriftsteller, ist es relativ interessant, da dann dieses Buch ins Deutsche übersetzt wird.
Das ist der Preis quasi für den Autor. Das sind alles Sachen, die bisher noch nicht in Deutschland erschienen sind. Und ihr rückt sie dann in das öffentliche Interesse, auch eine Verantwortung.
Ja doch, ja, teilweise.
Aber
wobei alle sehr gut waren. Also es ist nicht so, dass jetzt die wir nicht gewählt haben, schlecht waren. Nur wir haben halt gedacht, das wäre das Sinnvollste zu übersetzen.
Wie läuft das? Kommen wir gleich nochmal dann zu den einzelnen Kandidaten. Aber jetzt, das sind, sagen wir mal, 150 Gymnasien beteiligt oder wie kann man...
Also die genaue Anzahl wissen wir jetzt auch nicht. Aber
jedes Gymnasium hat eine Stimme.
Also ich denke, es wird jedes Gymnasium eingeladen. Es gibt die Möglichkeit teilzunehmen und das wird dann eben in der Debatte im Gymnasium vor Ort besprochen oder quasi entschieden. Und diese Entscheidung geht dann zusammen mit ein oder zwei Repräsentanten nach Stuttgart in die Landesdebatte, wo dann aus Baden-Württemberg von jedem Gymnasium ein oder zwei Repräsentanten debattieren. Und das wird dann, das Gewinnerbuch wird dann wiederum nach Leipzig geschickt zur Bundesdebatte. Und das Buch, das von der Jury, das die in Leipzig diskutiert, als Bestes befunden wird, das wird dann eben übersetzt.
Ah, okay. Und wie seid ihr zu eurer Entscheidung gekommen? Dann mit einfacher Mehrheit oder abgestimmt oder?
Also es gab erst wurden die Bücher vorgestellt und da gab es schon mal einen Wahlgang und in dem Wahlgang hat unser Gewinnerbuch, also das Le Temps du Miracle, schon gewonnen. Und dann hatten wir aber, weil das ziemlich deutlich war, da brauchte man, glaube ich, eine Zweidrittelmehrheit. Ja. Und da gab es noch eine Debatte um das zweitplatzierte Buch und da brauchte man, glaube ich, nur noch eine normale, absolute Mehrheit, ja.
Und vier Bücher war es. Vielleicht gehen wir einfach mal auf die ein, von oben nach unten, alphabetisch.
Ja, können wir gerne machen.
Was war dabei? Babyfaces, genau. Sehe ich hier als erstes.
Babyfaces ist das Buch, was wir als auf dem letzten Platz hatten. Das hat einfach am wenigsten Zustimmung gefunden. Ich persönlich fand es jetzt auch nicht so toll. Es ist ein Buch, es handelt von einem Mädchen, das so eine Außenseiterrolle einfach hat in der Schule. Ja, und es ist halt es geht um Freundschaft, um Ausschließen. Also es ist schon ein typisches Jugendthema, würde ich sagen. Nur ich zum Beispiel habe mir jetzt gedacht, ich will es nicht, da es dieses Thema schon oft genug gibt in Büchern. Und was meinst du?
Habt ihr bei eurer Entscheidung dann immer auch so andere Sachen berücksichtigt als nur den persönlichen Geschmack?
Ja.
Also man musste sich ja gerade in die Rolle der Kinder von 12 bis 14 Jahren reinversetzen und deshalb mussten wir uns da schon ein bisschen anders verhalten.
Und was ist bei dir rausgekommen bei Babyface? Wie war deine Haltung
ja,
dazu?
Ja, ich fand die Geschichte von Babyface ist nicht schlecht gemacht, aber für mich war da immer ein großer Abstand zwischen mir und der Geschichte. Also im Gegensatz zu unserem Gewinnerbuch, das wirklich meiner Meinung nach sehr mitreißend und mitfühlend war. Und bei Babyfaces hat man wirklich eine sehr große Distanz zwischen dem Buch und dem Leser gehabt.
Und der wurde nicht aufgelöst und
ja,
von dem
es
her.
Blieb immer so dieser Abstand und dieses Unberührbare und das einfach, hier ist ein Buch, ich lese das, ich klapp's zu, ist vorbei, ist mir egal. Und beim Gewinnerbuch war das anders.
Wenn es da um eine Freundschaft von zwei Mädchen geht, liegt es vielleicht auch daran, dass ihr nicht Geschlechter ausgeglichen besetzt war?
Ich glaube nicht, weil mein persönlicher Favorit, der nicht gewählt wurde, war ein typisches Mädchenbuch in Anführungszeichen. Aber bei Babyfaces geht es auch, die freundet sich auch mit einem älteren Mann. Also es ist jetzt nicht so, dass es so ein typisches Mädchenbuch ist, würde ich nicht sagen. Vor allem, weil das Mädchen gerade sehr männliche Züge hat in dem Buch und deshalb gerade auch ausgeschlossen wird.
Ihr habt dann zu acht diskutiert in eurer Klasse.
Ja, genau. Also wir haben zuerst die Bücher gelesen und haben uns dann regelmäßig einfach zur Aussprache getroffen und ein bisschen über die Bücher geredet, wo wir gerade sind, worum es geht. Und dann eben am Freitag in dieser Debatte heftigst teilweise ausdiskutiert und sind die einzelnen Bücher durchgegangen.
Da habt ihr das dann vorbereitet gehabt, eure Sprachparts, oder war das schon auch ein bisschen eine freie Debatte?
Jeder hat sich eigentlich selber darauf vorbereitet. Also wir hatten ja die Bücher gelesen und hatten ein Blatt gekriegt, wo wir ein bisschen draufschreiben sollten, was wir gut fanden, was wir nicht so gut fanden. Und also das hatten wir dann dabei und haben dann eben probiert, da unsere Meinung draus vorzubringen.
Gab es da irgendwelche Regeln oder eine formale auch Struktur?
Also das, was ich eben angesprochen habe, das ist erst die erste Wahl, dann die erste Debatte, dann die zweite Wahl und wenn dann noch keine Entscheidung, nochmal eine Debatte und so, das ist die vorgegebene Struktur.
Aber jetzt mit Redezeiten und wer zuerst, eine Reihenfolge, sowas?
Nein, das gab es nicht wirklich. Also es sollte ordentlich ablaufen, jeder soll mal was dazu sagen. Es gab derjenige, der jetzt zum Beispiel Buch vorgestellt hat, der sollte in der Diskussion dann gucken, dass man ein bisschen die Partei für das Buch ergreift, dass es nicht ganz untergeht, aber sonst war es eigentlich frei und locker.
Und ihr habt das auch, konnte man so richtig dann reinrufen, auch mit Unterbrechungen und allem, oder?
Ja, es wär natürlich gegangen, aber ich meine, wir sind ja eine kleine, relativ kleine Gruppe, kennen uns alle gegenseitig. Also, und unsere Lehrerin war ja auch immer da, die sozusagen als Leiterin fungiert hat. Also sie hat auch immer mal wieder kurz unterbrochen, wenn es einfach zu lang wurde und hat einfach eine Zwischenfrage reingestellt.
Außerdem habt ihr ja Teile davon aufgenommen fürs Radio und da ist ja genau. Mit Unterbrechung dann auch ein bisschen schwieriger. Hören wir gleich nochmal rein, vielleicht nochmal nächstes Buch, La Première Fois. Pardon.
Ja, La Première Fois, con pardon. Da geht es darum, das ist das Buch, was Johann eben angesprochen hat, das ist eher ein Mädchenbuch. Also auch wenn man es sich anschaut, auf dem Cover sind Rosen und Fotos drauf. In dem Buch wird aus der Sicht eines Mädchens erzählt, wie es die Geschichte seiner eigenen Familie erlebt. Da ist die Mutter, wird vom Vater nachts geschlagen und misshandelt. Und das ist ein sehr gefühlslastiges Buch, wo sehr detailliert beschrieben wird und auch vor allem, weil das Mädchen das Problem hat, dass es sich verantwortlich für diese Geschichte fühlt. Also sie denkt, sie ist dran schuld, dass ihre Mutter geschlagen und misshandelt wird. Und das Problem ist halt auch, innerhalb der Familie wird da nie drüber gesprochen und sie fühlt sich auch an der Schule unwohl, weil sie da quasi den Mund halten muss und sich nicht traut, darüber zu sprechen. Und wenn ihre Mutter dann morgens geschminkt aus dem Haus geht, dann sieht das auch niemand und achtet dann auch niemand drauf. Und eben gerade wegen dieser Thematik, ich fand es ein sehr gutes Buch, aber wie gesagt, ich denke, für einen Jungen von 12 bis 14 wäre es problematisch gewesen, weil es eben sehr gefühlslastig ist und teilweise auch sehr detailliert und sehr poetisch gemacht ist, aber auf jeden Fall sehr gut gemacht.
Auch ein sehr ernstes Thema.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, es war auch, also mein persönlicher Favorit, weil gerade dieses Thema habe ich ja zum Beispiel in einem Buch noch nicht so angesprochen gesehen. Gerade in einem Jugendbuch, was ich ja schön finde, dass das mal auch für Jugendliche angesprochen wird, gerade wie das aus ihrer Sicht gemacht ist und dieses Verschweigen. Und es ist ein schweres Thema sicher, weil das Buch ist auch nicht immer so leicht. Das Buch allein schon fängt sehr interessant an. Sie erzählt, also das ist ja aus der Ich-Person, sie erzählt, sie hört Geräusche und man weiß nicht wirklich, was passiert. Und erst am Schluss wird immer klar, okay, ihre Mutter wird einfach misshandelt von ihrem Vater. Was dazu geführt hat, dass es nicht gewählt wurde, war auch, glaube ich, immer der Stil, wie es geschrieben war, weil es hat sich dann doch gezogen nach einer Zeit, weil es war einfach aus zwei verschiedenen Sichten, sie hat immer auf die Sachen in der Vergangenheit zurückgeblickt. Der Stil war einfach verwirrend, kann man so sagen.
Ja, ein bisschen anstrengend zum Lesen, aber ich fand es trotzdem auf jeden Fall interessant. Auch am Ende ging es dann drum, da hat sie sich an eine Psychologin gewendet und das war eigentlich ziemlich interessant, wie sie versucht, mit dem Problem umzugehen, aber da Schwierigkeiten hat. Und sie geht, glaube ich, 8-mal in dem Buch zur Psychologin und spricht kein einziges Mal über das Thema, dass ihre Mutter geschlagen wird, sondern erzählt ihre halbe Kindheit und alles Mögliche und alles, was sie gerade kümmert, aber sie spricht überhaupt nicht dieses Thema an und fühlt sich trotzdem besser. Also ich denke, der Umgang mit so einem Problem, das finde ich trotzdem auch sehr interessant, wie das beschrieben wurde.
Weil man kennt, also wenn man sowas, man hört es ja auch immer, sowas wird ja auch nicht in der Schule dann diskutiert. Nein. Oder wenn es Betroffene gibt, dann kennt man es immer nur aus irgendwelchen Geschichten oder dann irgendwelchen Schlagzeilen, wenn es dann eskaliert ist.
Ja, ich denke auch darum ging es gerade in dem Buch, dass das Mädchen eben nicht in der Schule drüber sprechen kann und sogar zu Hause. Mit ihrer großen Schwester hat sie nie drüber gesprochen und ihre Großmutter fragt sie, als sie das erfährt, dass die Tochter das weiß, ganz überrascht ist, weißt du das überhaupt und seit wann weißt du das? Und es weiß jeder, aber es wird nicht drüber gesprochen.
Tabuthema. Vielleicht hören wir einfach da auch mal kurz rein in diesen Part der Diskussion. Wenn wir gerade schon das Buch jetzt vor Augen haben. La Première, genau. 56 Sekunden Debatte auf Französisch über dieses Buch. Auf Deutsch könnte man es übersetzen. Das erste Mal
vergibt man,
ne?
La Première Fois, on pardonne. Moi, je pense, c'est trop ennuyant, parce que à l'âge de 12 à 14 ans, ça n'est pas les livres avec des filles qui parlent de ses sentiments intimes et des sentiments de la famille. Et elle vit sur la campagne avec la grand-mère et C'est trop ennuyant. Et moi, je préfère Blog et Babyfaces.
Oui, t'as raison. Je dirais aussi que c'est plutôt un livre pour des filles. Tout d'abord, un livre a toujours une cible. Et ça, c'est, ça serait peut-être les filles de 12 à 14 ans. Et en plus, il faut dire en même temps que c'est plutôt les filles qui lisent à cet âge. Les garçons. Les garçons, ils jouent peut-être à leur jeu de vidéo et les filles lisent. Et en même temps, la façon que tu as parlé de ses sentiments, je trouve que c'est un thème très choquant. Et je pense que même un garçon, faudrait qu'il parle de ses sentiments s'il s'agit de, d'un drame comme ça dans sa famille.
Das waren also die französischen Debatten für den Deutschen Gymnasiastenpreis für dieses eine Buch. Ihr sagt, was kam da drin vor?
Ja, also es war jetzt ich der Zweite, der geredet hat und es ist am Schluss kurz unseriös geworden, weil der erste Debattant hat gemeint, es sei eben ein Mädchenbuch und deshalb sollte man es nicht wählen, weil Jungs es einfach nicht lesen würden mit 12 und 14. Habe ich dann halt auf Französisch erwidert, dass es klar ist, es ist vielleicht ein typisches Mädchenbuch, also gerade mit dieser gefühlsbelasteten Thematik. Aber man muss auch ehrlich sagen, habe ich gesagt, dass meistens Mädchen einfach in diesem Alter lesen. Es ist nun mal so. Und dann bin ich nochmal drauf eingegangen, dass er eben meinte, ja, Jungs werden das eh nicht lesen. Und dann habe ich gesagt, ja, es sollten aber eigentlich gerade Jungs lesen, weil das eben ein schockierendes Thema ist, habe ich gemeint. Ja, also. Das war Pro und Contra einmal kurz zu dem Buch.
Ihr seid auf keinen grünen Zweig gekommen?
Ja, im weiteren Verlauf der Debatte habe ich dann noch gemeint, dass es vielleicht für etwas ältere Jungs in unserem Alter gut gemacht ist. Weil ich fand das sehr interessant, das zu lesen und da mal wirklich ein bisschen was drüber zu erfahren, über dieses Tabuthema.
Könnt ihr euch noch daran erinnern, was ihr mit 12 und 14 so gelesen habt?
Ich persönlich jetzt zum Beispiel, ich liebe Geschichte auch als Fach in der Schule. Ich habe damals schon so Ritterbücher, sowas in der Art gelesen. Ja.
Aber eher als Sachbücher oder dann als Abenteuerbuch verpasst?
Also am Anfang noch als Abenteuerbuch, wobei ich dann immer mehr zu den Sachbüchern übergegangen bin, umso älter ich wurde.
Weil das entwickelt sich ja glaube ich, schon ganz schön vom Alter von 12, 14 bis dann.
Ich glaube, das ist gerade das Alter, wo man nicht unbedingt gerade schweren Stoff nehmen sollte, aber schon von der Thematik her einfach anspruchsvollere Sachen nehmen sollte, damit man auch mal anfängt, sich zu überlegen. Also gerade so ein Thema wie Misshandlungen in der Familie, jetzt ob es gegen die Mutter ist oder gegen das Kind selber, was es ja auch oft genug gibt, gerade das sollte man auch mal ansprechen, damit man gerade in diesem Alter einfach versteht, ja, es ist nicht unbedingt normal, dass man eine schöne Familie hat, also dass man ein idyllisches Leben zu Hause hat.
Ist es so wirklich dann, dass es da auch diese klaren Empfehlungen, dass die immer stimmen oder dass diese Altersgruppen so getrennt sind? Gerade weil man halt größere Entwicklungen dann durchmacht, aber dass ein Stil für 12- bis 14-Jährige, für 16-Jährige gar nicht mehr funktioniert?
Ich denke, das ist auch, die Kinder sind ja in unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Also ich denke, der eine liest mit 14 schon zum Beispiel Bücher über Technik, wo es wirklich ans Detail geht, und andere sind da einfach in der Entwicklung nicht so weit und lesen eher noch eher für kleinere Kinder gemachte Bücher. Also das ist auch von Kind zu Kind unterschiedlich.
Und richtet ihr euch dann nach Empfehlungen oder habt ihr euch dann nach Altersempfehlungen gerichtet oder wie seid ihr immer an eure Lektüre denn gekommen?
Ja, also meine Mutter hat damals mich eigentlich fast gezwungen zu lesen, was auch richtig ist irgendwo. Gerade weil ich am Anfang eben Probleme hatte mit der Rechtschreibung, gerade wegen diesem Muttersprachlersein. Aber ich glaube, die Altersempfehlung hat am Anfang schon eine große Rolle für mich gespielt. Gerade mit dem Alter von 9 und 10, da guckt man immer drauf, ja, das kann ich lesen, das kann ich noch nicht lesen. Wobei es dann später irgendwann aufgehört hat, sobald mir dieser Klappentext einfach gefallen hat.
Mir ging es ähnlich. Also man hat schon ein bisschen aufs Alter geachtet, aber es ging eigentlich auch darum, was wenn das Buch jetzt interessant aussieht, wenn das irgendwie eine Reihe ist, die mich interessiert, dann lese ich das auch, wenn da das Alter vielleicht ein bisschen älter oder ein bisschen jünger draufsteht.
Lokalmagazin live am Montagvormittag. Johann und Sebastian sind zu Gast bei uns und wir reden über den Literaturpreis, den die deutschen Gymnasiasten an ein französischsprachiges Jugendbuch für Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren verleihen. Ihr hattet 4 zur Auswahl, 2 haben wir uns schon jetzt gerade angeguckt. Was haben wir noch? Blog haben wir noch.
Genau. Blog war bei uns auf dem zweiten Platz. Es ist, weil es einfach sehr modern ist, das Buch, allein schon im Schreibstil. Es ist, gerade weil wir das ja vorhin hatten mit dem Thema Mädchenbücher, und es ist eher ein Buch für Jungs. Der Protagonist ist auch ein Junge, der eben, wie gesagt, so heißt das Buch ja auch, einen Blog hat. Er schreibt einen Blog und sein Vater eben in der Geschichte liest den Blog seines Sohnes und versucht dadurch natürlich irgendwie rauszufinden, was sein Sohn will, macht und was den Sohn aber total stört, was halt dann dazu führt, dass er, weiß ich nicht, ewig lang nicht mehr mit seinem Vater redet. Und es geht eigentlich zwischen diesem Problem zwischen dem Vater und dem Sohn, und das alles versucht er halt zu verarbeiten in diesem Blog, was halt irgendwo auch ein Paradox ist, weil dieser Blog stellt er ja ins Internet, aber sein Vater darf ihn nicht lesen. Und sein Vater liest seinen Blog auch eigentlich nicht, um irgendwas über ihn, also was Negatives über ihn herauszufinden, sondern er liest auch noch durch, welche seine Lieblingsband ist, kauft ihm auch noch Konzertkarten dafür. Es ist halt ein typisches Pubertätsbuch einfach. Gerade man kommt mit den Eltern nicht mehr zurecht, er rebelliert sich gegen den Vater, und dieses Aufeinanderzukommen, Zulaufen, das ist leicht problematisch in dem Buch.
Und anhand schon der neuen Medien, die ja auch nicht in jedem Jugendbuch dann
genau,
so vorkommen.
Genau, das ist auch, was wir, also was ich glaube dazu geführt hat, dass er auf den zweiten Platz gekommen ist, weil es ist eben typisch dieses Pubertätsthema, aber einfach jetzt auch mal mit den neuen Medien behandelt, gerade mit Internet, PC, was halt eine große Rolle für Jugendliche heutzutage einfach spielt.
Auch schon zwischen 12 und 14 geht es da schon los, dass die ihren eigenen Blog schreiben?
Also ich denke, Internet und PC wird mit 12 und 14 auf jeden Fall schon wichtig. Es ist ja auch schon in der Schule so, spätestens ab der 5. Klasse wird der Computer thematisch in der Schule behandelt, und man braucht ihn dann auch wirklich für Referate und so. Und ja, das Thema Blog vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber das ist unterschiedlich. Das ist halt das moderne Tagebuch.
Lest ihr auch Blogs oder schreibt ihr selber?
Nein. Ich habe, als ich in Frankreich war, eingeschrieben. Aber nicht mehr, weil das braucht Zeit, und so viel Zeit habe ich nicht.
Aber verfolgt ihr andere Blogs auch? Gibt es Sachen, die ihr quasi so im Internet auch regelmäßig lest?
Es gibt jetzt von einem französischen Schriftsteller einen Blog, aber das ist nicht über sein Leben, sondern eher über Themen, was er darüber denkt. Das ist sehr interessant, da schaue ich immer mal wieder rein. Aber jetzt private Blogs habe ich zwar ein paar Mal gesehen im Internet, aber es interessiert mich nicht wirklich.
Ist das dann zu banal, oder?
Was mich halt daran stört, ist, dass irgendwie die Persönlichkeit wird ja irgendwie teilweise nackt, weil ich meine, man kann ja alles über ihn rausfinden mit einem Suchbegriff in Google. Er gibt sich ja selber total preis. Ich meine, im normalen Gespräch würde ich ja auch nicht jedem etwas mitteilen, was ich im Blog schreibe, was aber trotzdem jeder lesen kann.
Das Tagebuch für alle.
Genau.
Wo man dann steuern muss, eben auch, was man preisgibt. Aber wenn ihr jetzt keinen Blog lest und auch keinen selber schreibt, so habt ihr doch auch wahrscheinlich eine digitale Persönlichkeit und bewegt euch im Internet und schreibt Mails oder habt sonstige soziale Netzwerke auch am Benutzen.
Ja, klar, natürlich. Also gerade dieses Facebook, das ist ja in unserem Alter, glaubt, eines der wichtigsten Medien, um irgendwie sich zu profilieren. Einfach um sich zu profilieren. Auch man ist irgendwie im Internet dort, und man muss auch im Internet irgendwie da sein. Immer da sein. Man muss seine Bilder hochladen. Man muss zeigen, hier war ich am Wochenende. Das mache ich heute. Also es ist schon auch ein Weg, um sich eine eigene Persönlichkeit auch in der realen Welt irgendwo zu schaffen. Ob es jetzt gut oder nicht. Es hat sehr viele Vorteile, aber auch Nachteile, ist es klar.
Aber ihr macht mit und inszeniert euch da auch so auf eine Art.
Ja, also ich denke, es gibt fast keinen Schüler, der nicht auf Facebook ist.
Ja.
Und viele sind auch auf Google+, also ich bin auch auf Google+, und es gibt auch noch viele andere soziale Netzwerke. Also ich denke, da kann man quasi, da macht jeder mit, und das hat auch seine Vorteile und es hat auch seine Nachteile.
Wo ist bei euch die Grenze, oder wie gebt ihr Acht auf eure Daten und auf eure Persönlichkeit, auf eure Digitale?
Also ich glaube, da müsste man Sebastian fragen, weil ich kenne mich mit PCs und so leider nicht so gut aus. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, von mir ist ziemlich viel preisgegeben, und man kann, wenn man will, auch ziemlich viel über mich rausfinden. Was ich dagegen jetzt tun kann, weiß ich jetzt selber nicht. Also das müsste man mir sagen.
Aber es macht dir keine Angst oder keine Sorgen?
Natürlich, teilweise gerade später, wenn ich im Berufsleben durchstarten will, will ich jetzt nicht unbedingt das irgendwelche Bilder von wo ich 17, 18 bin, drin sind einfach. Also gerade so, weiß nicht, so Partybilder, wo man einfach mal nicht gut aussieht und ein bisschen neben der Spur aussieht, dann muss das nicht unbedingt sein, dass das der Chef sieht.
Das Netz vergisst nichts.
Ja.
Ja, Sebastian, du als Experte,
Ja, also ich passe schon auf, bevor ich was poste oder irgendwas sage. Also das überlege ich mir normalerweise 2-3 Mal. Nicht nur wegen Bewerbung, auch weil manchmal irgendwie vorschnell irgendwas urteilt, dann ist das nicht ganz so toll. Ich meine, man kann es danach immer noch löschen. Und auf jeden Fall, wenn ich mich irgendwo bewerbe, dann gehe ich in die Einstellung und klicke auf mein Profil in der Suche nicht finden. Und dann hat sich das Ganze relativ schnell eigentlich erledigt. Und ja, also ich habe auch mal, ich denke, einen Namen auf Facebook ändern, das macht wenig Sinn. Da findet man einen eigentlich trotzdem über die Bildersuche.
Also, dann heißt es nur immer vorher eigentlich sich überlegen und ist deine Empfehlung. Wir haben noch eine Viertelstunde und wir kümmern uns jetzt um das Siegerbuch, das von euch quasi jetzt in die nächste Runde begleitet wird.
Ja, und zwar war das das Buch Le Temps du Miracle. In dem Buch, das mir auch wirklich sehr gut gefallen hat, ging es um einen kleinen Jungen, der bei einer Frau namens Gloria lebt, die ihn angeblich bei einem Verkehrsunfall gerettet hat. Das Ganze spielt im Kaukasus während des Krieges. Die leben da in so einem Haus von Zurückgezogenen. Das Haus ist wirklich, also wohl ein sehr großes Hochhaus, wo es dann eine Université des Pauvres, also eine Uni für die Armen, wo jeder aus dem Haus, der was weiß, das die anderen lehrt. Das finde ich schon sehr interessant. Und dann geht es auch um die Geschichte. Die Gloria, die sich um ihn kümmert, hat ihn angeblich bei einem schweren Zugunfall, bei dem seine Mutter verunglückt ist und seitdem nicht mehr gefunden wurde, als Baby aus diesem Zug quasi gerettet und kümmert sich seitdem um ihn. Dass das nicht ganz stimmt, erfährt man dann am Ende der Geschichte. Im Verlauf der Geschichte geht es halt darum, dass die Mutter von ihm Französin war und dass der Junge deshalb Blaise Fortune heißt und die beschließen dann, nachdem sie dieses Hochhaus mit dieser armen Uni verlassen müssen, dass sie nach Frankreich flüchten. Und in dem Buch geht es dann quasi um ihren Weg aus dem Kaukasus durch die Kriegsregionen, bei denen die Mutter sehr viel auf sich nimmt, das sehr spannend ist, wo dann auch so, dann verliebt sich der Junge und dann arbeitet er in einem Nickelwerk und verliert auch wieder Freunde, die da wegen der Krankheit, also es werden sehr viele Themen angesprochen und er schafft es dann auch am Ende nach Frankreich zu reisen und ja.
Und das habt ihr übereinstimmend auch dann für so gut befunden. Was waren dann noch für Kriterien, außer die Story, das ja. Bisschen so als Road-Movie?
Ja, also es war auf jeden Fall eine Abenteuergeschichte schon ein bisschen. Das ist gerade für die Kinder auch interessant, aber es ging auch, wie gesagt, auch um Gefühle. Also der Junge hat sich mehrere Male auf dem Weg nach Hause verliebt oder nach Frankreich verliebt. Das ist für Mädchen ein ansprechendes Thema. Auf jeden Fall, es werden sehr viele, auch der Krieg wird thematisiert. Also es werden viele Sachen thematisiert, die alle, denke ich, interessant sind für Kinder in dem Alter. Und ich fand es jetzt auch noch interessant zu lesen.
Thema Flucht ist ja jetzt auch nicht unbedingt auch ein Thema, was man so Kindern und Jugendlichen unbedingt oder was man denen auf deren Hitliste finden würde.
Ja, ich glaube, gerade diese Mischung macht's, dass man das Kindern schmackhaft machen kann, gerade mit diesem Abenteuerlichen, was Sebastian angesprochen hat, aber dass man im Hintergrund trotzdem diese Thematik hat, ja, sie kommen eben aus so einer Kriegsregion und müssen einfach flüchten, dazu sind sie gezwungen, das wird auch jeder erkennen, jeder Leser, egal wie alt. Und man immer die ganze Zeit dieses Gespräch hat über Frankreich, dieses Wunderland hat man schon fast das Gefühl, dort wird eh alles gut in Frankreich. Und als Leser, gerade als Franzose, kann ich mir vorstellen, man weiß, hier ist auch nicht alles toll in Frankreich, aber man versteht diese Immigranten einfach, warum das einfach diese Traumvorstellung, dieser Wunsch ist.
Und aber es hört dann auf, als sie in Frankreich dann angekommen sind.
Nee, da hört die Geschichte nicht auf, aber er will ja eigentlich nach Frankreich und er kriegt die französische Staatsbürgerschaft und dann will er aber erst seine Mutter suchen und ja, das Ende wollen wir jetzt nicht verraten, aber auf jeden Fall erfährt er dann einiges über seine Mutter, das doch überraschend ist und dann fährt er nochmal zurück zu Gloria, die sich um ihn gekümmert hat und weil es ja relativ schlecht geht und sucht die und findet die dann im Krankenhaus.
Nochmal zurück ins Krisengebiet.
Nochmal zurück ins Krisengebiet und erfährt da einiges über seine wahre Herkunft.
Wir hören nochmal rein in diese Diskussion zum Buch Le Temps du Miracle.
Est-ce que vous pourriez, pour ainsi dire, peut-être reprendre vos idées sur le miracle, comment justifier que ce roman-là est vraiment le meilleur? Avez-vous des arguments en tête qui n'ont pas encore énoncé?
Alors, ce que moi j'ai vraiment bien aimé, c'est que c'est d'une histoire très intéressante et captivante. À cause de ça, j'ai l'impression que c'est un livre de 9 à 99 ans. Alors c'est vraiment pour tout le monde, aussi pour les adultes. Et c'est très bien décrit et très de l'angle d'un enfant. Et je trouve, c'est très bien, on voit la valeur de sa vie un peu, et comme c'est bien de ne pas vivre dans une région de guerre, et on peut apprendre quelque chose, même les adultes, c'est ce que Gloria dit souvent dans les livres, et que le plus important, c'est de ne pas rattraper en désespoir. Je trouve que ça, c'est une leçon très importante.
Oui, je suis de la même avis que Sébastien, avec son idée que c'est un livre de 9 à 99 ans, t'as dit, que, par exemple, comme adulte, si on connaît la situation au Caucase, la situation de la Géorgie, de tous ces pays qui sont un peu presque toujours en guerre à cause de la Russie, à cause de leur guerre civile, si on a ça dans la tête, on comprend le comportement, la situation. Donc, je trouve que c'est un livre pour des enfants, parce qu'il a beaucoup de raisons, mais aussi un livre pour des adultes, comme Sébastien l'a dit.
Et aussi, continuer à lire le livre, parce que pendant tout le livre, on ne sait pas ce qui s'est passé avec la mère, et oui, beaucoup de suspense. Et aussi, on dit que c'est un thème pas très facile, mais parce que c'est écrit du point de vue d'un petit garçon, c'est mieux à faire comprendre les enfants.
Oui, et une autre chose que j'ai trouvé impressionnant est que quand on a commencé avec le prix des lycéens, alors dans les premières heures, on avait les livres pour regarder, les couvertures, et c'est ce qu'il y avait écrit à l'arrière, ou peut-être dans la première page, et je crois qu'il y avait plus que la majorité qui a pris le temps du miracle, parce que je crois que la couverture, qui est aussi un peu spéciale, est très intéressant et réveille de l'intérêt.
Moi, je suis d'accord avec ce que les autres ont dit, parce que Le Temps des Miracles, c'est un livre bien écrit et l'action est très bien. Alors il y a ce qui passe pendant les pages qui passent.
Voilà. La vieille question, Gabille, qui lise ce livre?
Là, je dirais plutôt les deux. Les sentiments, les émotions, on a l'amour dedans. Mais aussi, comme Henri-Pierre en a parlé tout à l'heure, on a aussi un peu d'action, quoi. On a la tête qui est toujours là. On a ces situations où il faut qu'ils s'enfuient de leur immeuble car ils se font attaquer par les milices. Donc, je dirais quand même les deux. Ouais, je vois bien un garçon de 13 ans à lire ce livre.
Ouais. Moi, j'aurais dit la même chose. Surtout, c'est ce qu'on avait sur la discussion avant. Alors, les émotions dans la première fois, qui est peut-être un livre pour les filles. On les a aussi dans Le Temps du Miracle. Et la violence que Henri a bien aimée, on le trouve aussi dans Le Temps du Miracle à cause de la guerre.
Et avant, on a parlé du rôle des adultes dans le livre. Et là, c'est Gloria qui, je trouve, joue un rôle très impressionnant. Mais pour le protéger, elle vraiment fait tous. Et elle est si égoïste. Et oui. C'est un rôle très impressionnant.
Je trouve ça parfois aussi touchant parce que c'est écrit par la vue du petit garçon. Et il écrit ça, il juste écrit, mais il ne les comprend pas. Par exemple, que la mère, elle couche avec l'homme qui a ce camion, qui prend son fils. Mais il juste écrit, il le comprend pas. Et ça, je trouve parfois touchant parce que quand on lit ça, on le comprend au contraire du garçon.
Die Zeit der Wunder, Le Temps des Miracles war euer Favoritenbuch und darüber habt ihr dann, musstet ihr da überhaupt noch debattieren, wenn ihr euch eh schon einig wart?
Wir haben am Schluss gar nicht mehr richtig debattiert, ob wir das Buch jetzt wählen, sondern unsere Lehrerin, die hat ja natürlich versucht, dass wir ein bisschen was tun, also dass wir unser Französisch anwenden. Sie hat dann sozusagen danach, sie hat auch am Anfang jetzt gesprochen gerade, sie hat nach den Gründen gefragt, warum wir jetzt dieses Buch wählen. Das heißt, jeder von uns hat ein bisschen aufgezählt, was seine persönlichen oder was er denkt, warum es gut wäre, dieses Buch zu wählen. Das sind einfach alles jetzt positive Aussagen über das Buch gewesen.
Es gab ja auch meiner Meinung nach relativ wenig Negative nur, die möglich waren.
Also war alles, ihr wart euch einig, es war alles positiv.
Ja.
Was hat euch jetzt, wenn ihr so zurückblickt auf den Freitag, was hat euch das jetzt so persönlich gebracht? Wie habt ihr diese Debatte erlebt?
Es war interessant, mal wieder sein Französisch so anwenden zu können in der Klasse, weil normalerweise ist es ja immer mit Strecken, dann sagt man höchstens 2-3 Sätze und dann hat sich die Sache auch. Es war schön mal wieder zu debattieren, weil debattieren ist ja so eine Sache, man kann sich nicht was vorlegen und einfach die Sätze dann runterrattern, weil man muss ja auf jemanden eingehen und so, es hat mir mal wieder Spaß gemacht, ja.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, es war interessant, also es war auch mal ganz was anderes, also es war ja nicht nur einfach unsere Klasse, es war ja auch noch eben dadurch, dass vom Radio die Mikros da waren, war schon noch mal ein bisschen anders und auch unsere Schulleiterin war zu Besuch, also es war was Besonderes und es hat auch Spaß gemacht.
Wie geht's jetzt weiter? Wann kommen die nächsten Runden in Stuttgart und dann Buchmesse Leipzig?
Übernächste Woche gehen wir nach Stuttgart, also die zwei Repräsentanten und ich glaube in Leipzig, das ist dann im März, Mitte März, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Und da gibt es dann auch das Ergebnis dann?
Genau, da wird dann auch jeweils diskutiert, eben mit einer anderen Jury, die dann aus den einzelnen Schulen beziehungsweise dann in Leipzig aus den einzelnen Ländern besteht. Und da wird dann, denke ich, auch ähnlich wie bei uns diskutiert, dann wird es wieder verschiedene Wahlgänge geben und da wird dann das Gewinnerbuch bestimmt. Und ich denke mal, vermutlich passend zur Leipziger Buchmesse, irgendwie wird das zeitlich passen und dann da wahrscheinlich auch vorgestellt.
Also der Sieger kriegt dann da seinen Übersetzungsscheck oder Pressing
ja, überreicht. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es abläuft, aber gut, es ist natürlich auch immer eine Prestigesache. Man kann immer sagen, ja gut, schau mal, ich habe hier in Deutschland sogar was gewonnen im Ausland als Franzose. Und aber mit der Übersetzung weiß ich jetzt nicht genau, wie es läuft. Auf jeden Fall hieß es, hat man uns gesagt, das Buch wird dann ins Deutsche übersetzt.
Und in Stuttgart oder auch in Leipzig kann es sein, dass da andere Schulklassen, andere Repräsentanten auch andere Favoriten haben.
Ja, also da bin ich mir sogar relativ sicher, dass es sicher auch noch andere Meinungen geben würde. Bei uns war es relativ deutlich mit dem ersten Platz, aber um den zweiten Platz gab es teilweise schon relativ heftige Diskussionen. Ich denke, es gab einige, denen das Buch Blog jetzt nicht ganz so gut gefallen hat und andere, die das sogar besser als das Erstplatzierte fanden. Und ja, ich denke, da gibt es schon noch genug Diskussionsmöglichkeiten und Bedarf.
Also zum einen muss man dann natürlich herausarbeiten, was man gut findet an seinem eigenen, aber gibt es dann auch Plan B oder gehört zu eurer Strategie dann auch vielleicht die negativen Sachen der anderen besonders herauszustellen oder?
Ja, ich denke, wir diskutieren ja relativ viel im Unterricht, allgemein schon ist das, denke ich, dass man relativ am Gymnasium relativ oft debattiert, bei den Bilingualen vermutlich noch mehr, weil wir eben auch mehr Zeit haben und in einer kleineren Gruppe sind und deshalb wissen wir oder haben wir schon relativ oft debattiert und wissen verschiedene Taktiken, aber ich denke, primär geht es darum, von der eigenen Meinung zu überzeugen, aber ich denke, dann kann man auch noch, die negativen Punkte sind durchaus auch was, das man ansprechen kann und sicher auch angesprochen wird in Stuttgart oder auch in Leipzig.
Ja, dann wünschen wir euch viel Erfolg und viel Spaß dabei. Seid ihr die Repräsentanten dann?
Ich bin einer der, beziehungsweise der stellvertretende Repräsentanten für Stuttgart.
Ich glaube, Muttersprachler sind nicht erlaubt gewesen, also es ist auch richtig so.
Du hättest zu viele Vorteile.
Ja, es wäre auch gemein. Also es ist ja blöd, wenn Leute so lange eine Sprache lernen und dann kommt jemand, der das schon seit Geburt an kann.
Also, toi toi toi, weiterhin.
Dankeschön.
Dankeschön.
Und ihr haltet uns über die Ergebnisse auf dem Laufenden und dann können wir die ja hier auch nochmal vermelden. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Das war's Lokalmagazin live an diesem Montagvormittag von 10 bis 12.